Also hallo heute bei mir im SFU-Podcast, Patrick Heinz, Magister Patrick Heinz, LLM, selbstständiger Anwalt. Ich muss sagen, ich bin auf dich durch Instagram aufmerksam geworden, was ich sehr cool finde, weil in der News-Welt ist ja Instagram und Social Media noch nicht so angekommen, auch bei Anwälten und auch bei Professoren nicht. Also finde ich großartig, dass du das machst. Und es würde mich interessieren, und ich auch alle Zuhörer, deinen Werdegang.
Okay, zuerst einmal danke vielmals für die Einladung und hallo einmal an alle ZuhörerInnen. Ja, zu mir, hallo, ich bin der Patrick Heinz. Ich habe in Wien Jus studiert am Juridikum, 4 Jahre lang und habe dann begonnen zu arbeiten. Zuerst einmal in einer Position bei einer Großkanzlei war ich im Arbeitsrecht tätig und habe das ein paar Jahre gemacht und habe mir dann einmal gedacht, hui, das kann auch nicht alles gewesen sein. Ich möchte auch noch ein bisschen mehr sehen, was da draußen so auf mich warten könnte und habe mich dann nach LLMs umgesehen und dann etwas ausfindig gemacht, das ich wirklich gut gefunden habe, ein Programm. Und das hat mich dann nach Singapur geführt. Und in Singapur war ich dann ein Jahr. Und dann war ich in Singapur und habe dort 2 LLMs gemacht. Ich war nämlich in einem Dual-LLM-Programm von der NYU und der National University of Singapore. Das heißt, die Professoren von der NYU sind nach Singapur gekommen, haben uns dort unterrichtet und immer dann, also die Professoren von der NYU sind gekommen, wenn der Pause war in Singapur. Und wenn die dann wieder geflogen sind, dann haben uns die ganz normalen Singapurer Professoren unterrichtet und so haben wir es eben geschafft, dann meine Studenten, Kolleginnen und ich in einem Jahr 2 Abschlüsse zu machen, nachdem ich wieder nach Österreich gekommen habe. Naja, man gönnt sich ja sonst nichts. Habe dann im Anschluss noch meine Konzipientenzeit bei einer anderen Kanzlei fertig gemacht, war dann dort in dieser Kanzlei auch selbstständiger Rechtsanwalt und habe mich dann im April 2019 habe ich meine eigene Kanzlei aufgemacht und das mache ich heute.
Gratuliere dazu.
Dankeschön.
Rechtsanwaltsprüfung habe ich ja gehört, auch im anderen Podcast schon, habe ich ein bisschen reingehört. Amerika und Österreich. Wie kann man das machen? Wie geht das? Wie ist das möglich?
Die österreichische Rechtsanwaltsprüfung gehört sowieso zum Standardprogramm, wenn du in Österreich Rechtsanwalt, Rechtsanwältin werden willst. Deswegen, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Die amerikanische Rechtsanwaltsprüfung war einfach für mich noch so ein Ding. Ich war dann nach Singapur war ich noch eine Zeit in New York, um mich eben vorzubereiten drauf. Und das war einfach noch der letzte Teil von unserem Programm. Das haben sie uns freigestellt, ob wir das auch noch machen wollen. Ich habe es probiert, bei mir hat es funktioniert. Im Endeffekt ist es um nichts gegangen. Ich wollte es einfach ausprobieren, ob das für mich funktioniert. Es hat geklappt. Es war überhaupt nicht einfach. Es hat mich auch ziemlich an meine Grenzen getrieben. Aber die österreichische Rechtsanwaltsprüfung war für mich trotzdem anstrengender, anspruchsvoller, weil ich wollte einfach meine Karriere in Österreich sowieso fortführen. Deswegen war natürlich die Rechtsanwaltsprüfung notwendig. Wenn Amerika nicht funktioniert hätte, hätte ich mich auch geärgert, weil ich halt Zeit investiert habe und Geld investiert habe. Aber es war jetzt für meine weitere Karriere, habe ich nicht gesagt, okay, wenn ich das nicht auch noch im Petto habe, dann werde ich nicht die Ziele erreichen können, die ich erreichen möchte. Nein, aber jetzt habe ich es zusätzlich und habe jetzt die Möglichkeit, den Leuten zu sagen, hey, ich weiß nicht nur, wie es in Österreich funktioniert, sondern ich könnte euch auch weiterhelfen. Ja. Amerika, genau. Aber dann halt auch nicht Amerika, sondern Achtung, auch wieder nur Zulassung für den Bundesstaat New York, weil da ja die Rechtsanwaltszulassung auch, naja, aber es hat halt, ich meine, ganz ehrlich, es gibt halt Leute, die haben New York und New Jersey, weil New Jersey, du fährst eigentlich nur mit einer Fähre ein paar Minuten und schon wieder ein anderes Recht. Deswegen, ja, machst du halt dann sogar dort eine Doppelprüfung, wenn du das machen möchtest.
Stonarisch. Naja, aber ich gratuliere dir sehr dazu.
Danke vielmals, Dankeschön. Viel mehr gibt es, also ich bin jetzt heute ein Einzelkämpfer. Ich mache Arbeitsrecht, Fremdenrecht, geistiges Eigentum und Datenschutz und vertrete inländische, ausländische Mandanten unterschiedlicher Größe. Im Arbeitsrecht mache ich sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Und ja, es ist das Schöne daran, dass es keinen Tag Fahrt. Es ist immer was Neues. Ja,
also du hast wahrscheinlich nicht nur eine 40-Stunden-Woche, nehme ich einmal an. Und 8 bis 4. Großartig, wirklich super. Gratuliere dann. Großes Vorbild.
Dankeschön.
Studenten. Apropos Studenten, hast du irgendwelche Tipps jetzt in dieser Coronavirus-Zeit? Es ist halt viele Ängste und so weiter. Es, Motivation mangelt es auch bei einigen, auch bei mir. Hast du irgendwie, warum sollte es weitergehen? Warum sollte man weiterlernen? Und hast du irgendwelche Tipps?
Schau, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich die richtige Person bin, ja, weil meine persönliche Motivation war einfach, ich meine, ihr seid jetzt nicht im Juridikum, aber ich habe das Juridikum nicht besonders, also als Gebäude nicht besonders toll, nicht besonders ansprechend gefunden. Ich habe die Atmosphäre dort einfach nicht besonders bereichernd gefunden. Deswegen war mein Ansporn einfach, ich möchte so schnell wie möglich dort raus. Ja. Und deswegen habe ich einfach Gas gegeben, weil ich habe mir gedacht, wenn ich ein Semester, 2 Semester länger dort sein muss, länger als notwendig, wenn ich irgendwie verhindern kann, wenn ich durch eigene Arbeit erreichen kann, dass ich dort nicht länger sein muss als notwendig, dann werde ich das machen. Und das war mir einfach der Ansporn. Also ja. ich habe einfach durchgebissen. Und Konzentration, ja, ich glaube, heute könnte ich es nicht mehr, aber ich habe damals einfach wirklich mich hingesetzt und habe an manchen Tagen einfach so mehr oder weniger 6-7 Stunden durchgelernt, also mit Essen und Klopausen. Ich muss aber auch dazu sagen, das war halt, das klingt jetzt blöd, aber das war halt auch eine andere Zeit. Also ich meine, ich habe auf meinem Telefon damals keine Messenger-Dienste gehabt. Ich habe am Telefon auch noch kein Facebook gehabt. Also Ablenkung waren vielleicht auch ein bisschen weniger da. Ich meine, das sind alles Werkzeuge. Ich meine, du hast gesagt, es sind nicht alle Rechtsanwälte gerne auf Social Media unterwegs. Ich bin es extrem gern, weil ich sollte das ein Werkzeug erachten, das mir helfen kann. Aber ich weiß genauso auch, wenn ich jetzt down the rabbit hole bin und jetzt stundenlang mir andere Rechtsanwaltsprofile anschauen will, dann fehlt mir auch die Zeit hin und vorne. Also es ist in jede Richtung ist einfach eine Verlockung da. Es kann helfen, aber es kann auch extrem viel Zeit drauf gehen, die du vielleicht mit was anderem aufwenden könntest. Ich meine, ansonsten, was mir schon auch immer ein bisschen Motivation war, also ich habe halt zum Beispiel ein paar Freunde gehabt, die nicht Juristen waren und die haben mir dann zum Beispiel in der Zeit, wo ich dann Strafrecht gemacht habe, haben die mir dann gesagt, hey, hast du gestern den Tatort gesehen? Wie werden das in Österreich? Ja. Und dann, das war halt auch wieder so, es ist zwar ein Skript, das jemand geschrieben hat, aber dass ich halt dann Unterhaltungs-Entertainment-Sachen, die meistens halt nicht in Österreich, also nicht für den österreichischen und nicht den österreichischen juristischen Markt gemacht sind, sondern halt wieder vor allem deutschsprachige Sachen für den deutschen Markt, sich dann zu überlegen, wie ist denn das eigentlich in Österreich und dann vielleicht ein bisschen nachzublättern, naja, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied in Österreich zwischen Mord und Totschlag und warum ist der deutsche Totschlag anders? Und solche Sachen einfach ein bisschen nachzuschauen und da einfach interessiert zu bleiben. Also am Ende des Tages, Motivation, da kann euch, glaube ich,
man muss sich selber
treten. Man muss sich leider selber treten. Also weil ich kann euch einfach nur sagen, ihr werdet später auch, ich meine, geht es in einen Job, ihr seid später Dienstleister und egal, ob es jetzt ist, dass ihr irgendwo angestellt seid oder ihr direkt Mandanten habt, die auf euch angewiesen sind. Ich meine, wenn ihr die Arbeit nicht macht, dann bleibt sie liegen. Und es wird, und dann kann es sein, dass ihr, wenn ihr irgendwo angestellt seid, den Job nicht mehr habt, weil mit euch niemand zufrieden ist. Oder eure Mandanten sich auch halt bald nach jemand anderen umschauen werden, die halt ihre Sachen schneller beantwortet als ihr. Deswegen sich eine gewisse Arbeitsmoral anzutrainieren, schon auf der Uni, das führt leider keinen Weg dran.
Ja.
Es klingt hart. Ich würde jetzt gern sagen, hey, das sind meine 10 Lerntipps, aber es liegt an euch. Ihr habt euch ein Studium ausgesucht, ein Studium, das ich später extrem viele Türen öffnen kann, aber ihr müsst halt auch die Schritte setzen.
Zwei Dinge sind mir während dem Gespräch jetzt eingefallen. Das erste ist, dass du ja auch in dem anderen Podcast gesagt hast, dass du aufgrund deines Gerechtigkeitssinns Jus angepeilt hast.
Ja.
Mir gefallen. Bei mir war das so, beim Audimax, ich habe ja auch im Juridikum begonnen, leider nicht so beendet. Und da war es so, dass der Professor Meyer beim ersten Vorlesungstag schon gesagt hat, im Audimax, so was weiß ich, wie vielen Menschen, wenn es euch um Gerechtigkeit geht, dann können sie jetzt gleich aufstehen und gehen. Das ist mein Herz in die Hose. Also ich finde das sehr bewundernswert, dass du trotzdem das noch immer sagst, dass das aufgrund deines Gerechtigkeitssinns so zustande gekommen ist.
Ja, ich habe aufgrund des Gerechtigkeitssinns habe ich damals begonnen und dann war für mich halt immer so ständig der Reality-Check, aber passt das eigentlich noch? Und, Ich bin halt zum Glück auch in Bereichen tätig, wo ich ab und zu eben Leuten schon ein bisschen helfen kann zu ihrem, also generell probiere ich Leuten zu ihrem Recht zu kommen, aber auch teilweise, wo ich sage, okay, das ist schon, da hat das Recht eine Schutzfunktion, um halt ein bisschen die schwächere Partei nicht komplett schutzlos auszuliefern. Und das fühlt sich, ich meine, die Leute kommen später zu dir und sagen, bitte, ich habe keine Ahnung, bitte hilf mir, kannst du mir irgendwas sagen? Oft sind das nicht einmal wirklich juristische Anfragen, also wo du vielleicht einfach nur mit normalem, gesunden Menschenverstand schon den Leuten weiterhelfen kannst, aber oft kommen Leute später zu dir und sind einfach verzweifelt und die glauben oder hoffen einfach, dass du jemand bist, der sich die Zeit nimmt, sie anzuhören und vielleicht im besten Fall ihnen sogar helfen kann und manchmal reicht sogar einfach nur die Leute anzuhören, dass sie dann sagen, aha, und dann sagst du, naja, das ist alles wirklich eine vertragte Situation, aber haben sie sich zum Beispiel mal überlegt, sie sind doch Angestellte, wollen sie vielleicht einmal mit der Arbeiterkammer sprechen, wenn ich halt wirklich merke, okay, das ist eine Sache, da braucht jemand vielleicht einfach nur eine kleine Sache, wo einem die Arbeiterkammer auch wirklich gut weiterhelfen kann und sagt gleichzeitig, ja, ich kann mir leider keinen Rechtsanwalt leisten, dann sage ich, ja, probieren Sie es mal mit der Arbeiterkammer und es gibt dann noch immer Leute, die sagen, was, die Arbeiterkammer, die kann mir helfen? Ja, bitte, da gehen Sie einfach auf die Internetseite. Und allein mit solchen kleinen Sachen kann man oft schon den Leuten wirklich unheimlich weiterhelfen, weil sie nicht wissen, wir sind als Juristen, sind wir schon insofern in einer privilegierten Rolle, weil viele Dinge kann man durch Google lösen, aber Google funktioniert auch nur, wenn ich die richtigen Suchbegriffe kenne. Und als Jurist, Juristin lernst du halt in deiner Ausbildung die richtigen Suchbegriffe und kannst damit dann einfach schon sehr viele Dinge lösen einfach. Und das ist ein Handwerkszeug, das ihr auf der Uni lernen könnt und unbedingt solltet.
Ist aber großartig, das Gefühl, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, wenn man anderen Menschen helfen kann, ein bisschen mit seinem Wissen oder sie unterstützen kann, ist es natürlich schon ein schönes Gefühl. Weil wir vorher Instagram angesprochen haben, das habe ich bei dir als erstes, glaube ich, gelesen. Auf Instagram hast du geschrieben, dass es viele Leute gibt, die über Facebook oder über das Internet Verträge oder wie auch immer, im Messenger. Hast du viele solche Fälle, die sich auf das beziehen?
Also ja, ich meine, schau, wenn ich auf Instagram über Sachen spreche, dann ist das meistens etwas, was ich gerade selber gehabt habe oder in meinem Freundeskreis mitbekommen habe. Das Ding ist wieder, das kommt wieder zurück zu dem Ding, wir haben all diese Werkzeuge, wir haben auf unseren Telefonen, tragen wir ständig die ganze Welt mit uns herum im allerbesten Falle. Und die Leute sind halt gewohnt, sie machen alles nur über die Telefone. Und wenn es so einfach ist, dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, hey, kannst du für mich arbeiten nächste Woche? Ja, klar, super, was zahlst du mir? Ja, ich komme. Und dann könnte man natürlich sagen, naja, es ist die essentielle Negozi sind klar, also es ist klar, jemand will für jemand anderen eine Leistung erbringen, er weiß, wo er es machen soll, er weiß, wie er es machen soll, er weiß, wer der Auftraggeber, Arbeitgeber ist und man hat sich auch noch darüber geeinigt, im besten Falle, was dafür gezahlt wird. Naja, dann könnte man sagen, ich habe eigentlich theoretisch schon einen Arbeitsvertrag. Und dann sagt aber zum Beispiel das Arbeitsrecht auf der anderen Seite auch wieder, ja, schön, aber die schwächere Partei im Arbeitsrecht ist ja eigentlich immer der Arbeitnehmer. Deswegen ist ja das ganze Arbeitsrecht auch so aufgebaut, dass halt die schwächere Partei schützen soll, im besten Falle. Die soll halt doch irgendwas in der Hand haben, soll irgendwelche Beweismittel in der Hand haben, damit, wenn es dann einmal doch kracht, weil der eine, der die Nachricht geschrieben hat, hat gesagt, ja, 1500 zahle ich dir, der will die dann doch nicht zahlen, die 1500 später. Was machst du dann? Und deswegen sagt das Arbeitsrecht zum Beispiel, ja, ich kann natürlich Verträge schriftlich schließen, ich kann sie mündlich schließen, ich kann sie durch ausdrückliche, allgemein anerkannte Zeichen schließen. Aber am Ende des Tages soll halt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zumindest doch eine Bestätigung der notwendigsten Punkte übergeben. Also es sind sogenannte Dienstzettel, kennst du das vielleicht, wo halt wirklich drinstehen muss, wer ist der Arbeitgeber, wer ist der Arbeitnehmer, wo arbeitet man, was ist die normale Arbeitszeit, was ist das Arbeitsentgelt, das geschuldet ist, gibt es einen Kollektivvertrag, solche Sachen. Damit halt derjenige, der halt normalerweise auch auf den Job angewiesen ist, halt auch nachschauen kann und halt sagen kann, das war das, was vereinbart ist, und wenn sich der andere nicht dran hält, dann kann ich halt sagen, hey, das war vereinbart, und wenn es nicht funktioniert, dann muss ich halt natürlich einen KSD-Richter anrufen, um das zu lösen.
Hast du noch irgendwelche Dinge über Social Media, irgendwelche bestimmten Fälle oder wegen Facebook, dass die Leute sich krank melden? Ich meine, gut, das ist ja auch schon seit Jahrzehnten, dass es überhaupt noch passiert, dass die Leute sich krank melden, aber auf Facebook dann posten,
dass sie... Das ist halt natürlich Botschaft, ja. Also ich...
Immer aktuell, wirklich. Ich habe mich echt gewundert, dass du... Das ist wirklich noch aktuell ein Problem.
Ja, also ich meine, das ist halt dann wieder eine Sache, ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Generationensache. Also wer mit diesen Werkzeugen schon aufgewachsen ist, der weiß, also ich meine, Leute, die meine Altersklasse, ich bin jetzt Baujahr 86 und jünger, die haben, glaube ich, also jüngere Leute haben überhaupt schon von Anfang an gelernt, Achtung, das Internet ist ein gefährlicher Ort, wenn du Dinge preisgibst, von denen du nicht willst, dass jeder das weiß, dann fällt dir das am Schädel. Meine Generation hat das teilweise noch hart lernen müssen mit, ups, jetzt bin ich irgendwo und die sprechen mich darauf an, dass er meine lustigen Partyfotos mit irgendwelchen Shots trinken oder so, doch noch irgendwie für alle einsehbar. Und das werde ich jetzt aber dann ändern und das werde ich in der Zukunft, werde ich auch darauf aufpassen, dass das keiner mehr sehen kann. Scheinbar ist es aber noch immer so, dass es Leute gibt, die, also meiner persönlichen Wahrnehmung, die ein bisschen älter sind als ich, die leider das nicht so am Radar haben, dass alles einsehbar ist und halt auch nicht, ich meine, bei Facebook kannst du dir also einstellen, dass nicht jeder alles sehen kann, aber es gibt halt Leute, die haben halt keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Und da war es dann halt wirklich so, wir haben Fälle gehabt, wo dann jemand gesagt hat, nein, lieber Arbeitgeber, ich kann da und da nicht arbeiten kommen, weil ich bin krankgeschrieben und ich habe auch solche Rückenschmerzen. Und dann, wenn du nachschaust, am gleichen Tag, wo diese Krankmeldung gekommen ist, diese Person hat ein öffentlich einsehbares Facebook-Profil steht, ich fühle mich so gut, weil ich habe den ganzen Tag habe ich meinem eigenen Sohn geholfen, mit der Schaufel seinen Swimmingpool auszuheben. Und das passt dann halt nicht zusammen. Und das sind aber Dinge, wenn ich das finde und du hast mir die Möglichkeit gegeben, das einzusehen, dann werde ich dem Arbeitgeber allenfalls auch dadurch dann zum Sieg verhelfen können in einem Verfahren, weil alles, ich habe halt vorher gesagt, Das Arbeitsrecht ist, hat halt, soll so ein Ausgleich von Interessen und soll grundsätzlich die schwächere Partei schützen. Aber der Arbeitgeber braucht sich am Ende des Tages auch nicht alles gefallen lassen. Es gibt natürlich auch, wenn Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen hat, die sich einfach nicht an Spielregeln halten wollen, dann hat er eben auch die Möglichkeit, mit Kündigung, Entlassung etc. darauf zu reagieren. Und wenn mir jemand halt über seine eigenen Social-Media-Accounts diese Munition liefert, dann werde ich die allenfalls auch verwenden.
Ja, logischerweise, natürlich. Aber es ist trotzdem, es hat mich trotzdem ein bisschen verwundert. Das ist echt
noch wichtig. Nee, wer braucht nicht glauben, wir haben auch so, der hat was gepostet? Was hat er? Das ist einsehbar. Können wir einen Screenshot davon echt machen? Wahnsinn. Also ich meine, ich habe das Verfahren nicht geführt, ich habe das nur mitgekriegt in der gleichen Kanzlei, weil mich jemand gefragt hat, hey, würdest du das auch so verstehen? Ich so, ja, schon. Ich weiß nicht, wie das Verfahren dann ausgeht, aber ich glaube, sie haben es vorgelegt und was ich gehört habe, war der Richter, die Richterin damals auch ein bisschen so, ah, interessant, das passt nicht ganz zusammen.
Ach Gott. Naja, Arbeitsrecht, ich würde mich sehr, sehr gerne über Fremdenrecht noch unterhalten, aber Arbeitsrecht ist ein großes, besonders großes Topic, weil auch viele betroffen sind.
Ja.
Coronavirus, die neue Covid-19-Kurzarbeitszeitregelung, kannst du da kurz ein bisschen allgemein, ich weiß, es ändert sich tagtäglich, also ich möchte dich jetzt auch nicht festnageln drauf, aber nur so ungefähr im Überblick.
Also ich meine, es geht im Endeffekt, am Ende des Tages geht es darum, dass sehr viele Unternehmen leiden gerade, ja, weil aufgrund der Beschränkungen, entweder weil es behördliche Schließungen gibt oder generell, weil die Leute einfach gerade nicht rausgehen wollen und nicht mehr in Geschäfte gehen wollen, also wenn dort, wo die Geschäfte nicht geschlossen sind, aber halt, weil sie manche Dienstleistungen nicht mehr Anspruch nehmen, so wie vorher, gibt es halt sehr viele Unternehmen, die einen massiven Umsatzrückgang haben. Aber gleichzeitig in den meisten Unternehmen der größte Kostenfaktor ist das Personal, das sind einfach die eigenen Mitarbeiter. Und da hat jetzt einfach der Staat eingegriffen, die Regierung hat gesagt, Achtung, das geht so nicht, wir können nicht riskieren, dass die Unternehmen alle am Ende des Tages sagen müssen, tut mir leid, wir müssen unsere komplette Belegschaft kündigen, weil sonst stirbt das Unternehmen. Und hat der Staat dann gesagt, so, das können wir machen. Und da sieht man, dass Arbeitsrecht eben ganz besonders wichtig ist, auch als ein gewisses Lenkungsinstrument. Also der Staat hat hier eingegriffen, um eine Massenarbeitslosigkeit nach bestem Wissen und Gewissen abzuwenden und hat den Unternehmen in Aussicht gestellt, okay, wir werden euch helfen, wir werden euch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Und zwar funktioniert das im Rahmen von der Kurzarbeit. Kurzarbeit bedeutet, dass für einen gewissen Zeitraum die Arbeitszeit der Arbeitnehmer herabgesetzt wird. Und zwar müssen sie, die kann so weit herabgesetzt werden, dass sie zumindest im Schnitt, also sagen wir mal, es ist ein Unternehmen, das sagt, okay, wir wollen jetzt bitte diesen Zeitraum von Kurzarbeit auf 3 Monate festlegen. Und dass sie da sagen, nein, ihr werdet jetzt nicht mehr so wie vor 100% Arbeitszeit vereinbaren mit den Leuten, sondern ihr sagt, diesen Zeitraum soll so weit runtergefahren werden, dass im Schnitt zumindest 10% der Arbeitszeit erbracht werden. Und als Arbeitgeber brauche ich dann auch nur noch, muss ich dann dementsprechend auch weniger zahlen an meine Mitarbeiter. Natürlich, wenn jetzt die Arbeitgeber weniger zahlen, ich sage jetzt, sie müssen es eigentlich schon zahlen zuerst, aber sie kriegen dann einen Teil ersetzt. Das Problem ist aber, dass dieser Ersatz nicht sofort kommt, sondern der Staat sagt, hey, ihr müsst das trotzdem mal vorschießen. Ihr könnt es dann um Förderungen ansuchen beim AMS. Das AMS ist jetzt die Zentralstelle, die das Ganze administriert. Ja. Und dann werdet ihr, es gibt gewisse Vorgaben, die sagen, okay, das AMS soll dann innerhalb von 90 Tagen diese Förderungen auszahlen, sodass die Unternehmen dann eben nachträglich das Geld wieder zurückbekommen, damit sie eben in der Zeit zumindest so weit abgesichert sind, dass sie zumindest nicht jemanden kündigen müssen.
Aber das ist ja sehr problematisch, gerade der Punkt, weil das kommt dann eben, hast du gesagt, 90 Tage, ich habe gedacht, ein Monat sogar, aber es ist dann halt anscheinend länger und die müssen das vorstrecken, wenn sie das Geld gar nicht haben zum Vorstrecken, dann ist es ja wieder eine Art Teufelskreis, oder?
Ja, naja, schau, da hat das als Zusatzding hat dann ist in diesen ganzen Maßnahmenpaketen auch drin, um den Wirtschaftsstandort Österreich zu sichern und Arbeitsplätze nicht zu gefährden, ist eben, sagt man, okay, es soll dann eigene Kredite geben oder es soll leichter sein, wenn Maßnahmen gesetzt werden, damit es für Unternehmen leichter ist, einen Überbrückungskredit zu bekommen, damit sie halt eben für diese Zeit von der Bank möglichst günstige Kredite bekommen. Da hört man aber leider auch mittlerweile schon sehr viele, vor allem auf Facebook, viele Unternehmen und Unternehmer einfach beklagen, dass sie mit den Banken gesprochen haben und viele Banken sagen, ja, es tut uns leid, aber wir können euch jetzt keine Kredite gewähren. Also ich hoffe, dass das, ich meine, wie du es eher vorher schon gesagt hast, es ändert sich jeden Tag etwas Und man kann eigentlich jetzt nur hoffen, dass diese Unternehmen dann doch an Banken geraten, die sie da unterstützen können, weil sonst wird es wirklich bitter. Also wirklich, wird es wirklich bitter. Und es gibt dann so Spezialfragen, die eigentlich gar nicht so speziell sind, weil jeder denkt sich einfach nur so, okay, wie wird das jetzt tagtäglich gehandhabt? Aber es ist einfach eine neue Situation, das ist jetzt wirklich eine neue Anlassgesetzgebung, wo jetzt einfach der Gesetzgeber gesagt hat, so, wir müssen jetzt akut etwas machen. Deswegen kennt sich einfach noch wirklich keiner aus. Also ich meine, das AMS hat zum Beispiel neue Formulare rausgebracht, in denen man eben diese Förderungen für die Kurzarbeit beantragen kann. Und diese Formulare sind jetzt aber wieder geändert worden. Jetzt sagen wieder alle, huch, was ist es? Wenn ich jetzt vorher die alten Formulare verwendet habe,
was passiert?
Und wenn ich was eingebracht habe, wird mir das dann vom AMS wieder zurückgeschickt mit der Bitte, das zu verbessern oder nicht? Oder was ist jetzt? Dann wurde teilweise, ja, das vielleicht verfolgt, dann hat man gesagt, okay, man kann erst Kurzarbeit beantragen, wenn man mit den Mitarbeitern verpflichtend vereinbart hat, dass sie zuerst alten Urlaub, also jetzt nicht den laufenden Urlaub aus diesem Jahr, sondern du kannst ja nach dem Urlaubsarbeitsrecht, kannst du ja deinen alten Urlaub mitnehmen für bis zu 2 Jahre, nicht verbrauchten. Und da hat es zuerst geheißen, nein, die Unternehmen müssen zuerst verpflichtend vereinbaren mit ihren Arbeitnehmern, dass sie diesen alten Urlaub zuerst abbauen müssen.
Ja.
Hat man jetzt auch wieder ein bisschen angepasst, weil viele Unternehmen auch gesagt haben, schön, aber wenn wir jetzt Urlaub gewähren müssten, dann wäre das nicht basierend auf der reduzierten Arbeitszeit, sondern halt noch auf der bisherigen Arbeitszeit. Das heißt, wir müssten halt während der Zeit unsere Mitarbeiter voll bezahlen. Und das können wir uns nicht leisten. Und deswegen gab es da dann auch wieder nachträgliche Anpassungen. Also wir sind jetzt alle gerade in einer Zeit, die sehr, sehr spannend ist. Also ich kann nur jedem empfehlen, vielleicht diese Zeit später zu einem Dissertationsthema zu machen, weil man sieht einfach wirklich nur, jeder, der irgendwas mit Recht zu tun hat, steht vor einer komplett neuen Herausforderung. Sei es die Legislative, also die, ich habe Bekannte, die sind halt wirklich in den Ministerien und schreiben an den Gesetzen mit und die sagen, es ist Ausnahmezustand. Die haben noch nie so viele Überstunden geschoben wie jetzt, weil sich dauernd etwas ändert, weil dauernd etwas angepasst werden muss. Und dann ist halt, ich meine, du kannst halt auch, kennst das eh, ich meine, die Gesetze, die greifen ja alle irgendwie ineinander. Das ist ein bisschen so wie ein Mikado-Spiel. Wenn du irgendwo einen Mikado-Spielstein rausziehst, dann können sich die anderen bewegen. Und wenn du zu viel bewegst, dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Deswegen, sie haben halt schnell einmal jetzt ein paar Gesetze eingeführt und dann haben halt die Leute, die es tatsächlich umsetzen müssen oder Rechtsanwender, vor allem die Rechtsanwaltskanzleien, die Rechtsanwälte haben oft gesagt, Achtung, 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 wenn ihr das macht, dann fehlt das, dann haben wir da eine Lücke, dann passt das wieder nicht zusammen und dann hat man das wieder hochgespielt und dann wurde danach wieder was angepasst. Also, wir haben ja wirklich gemerkt, das geht sicher nicht aus oder dann würden wir uns da irgendwo ins eigene Bein schießen. Und so geht es halt jetzt zumindest in den letzten 2 Wochen eigentlich laufend. Und das ist für uns als Berater extrem schwierig, weil wir teilweise die Dinge gleichzeitig mit unseren Mandanten erst erfahren, weil die Regierung neue gesetzliche Bestimmungen anteasert und dann die Mandanten natürlich sagen, hey, wir haben das gesehen, was ist jetzt damit? Können wir dieses oder jenes bitte umsetzen? Und wir sagen selber, bitte wartet einmal, wir müssen einmal schauen, was im Gesetz steht. Wir wissen es selber aber nicht. Und wenn du dann halt eine Situation hast, wo du heute das sagst und morgen das, dann glaubt dir halt dein Mandant dann auch irgendwann nichts mehr. Das macht es für alle wirklich gerade zu einer herausfordernden Zeit, aber ich bin zuversichtlich, wir werden es schaffen. Oder schlimmstenfalls werden es halt dann leider die Gerichte klären müssen. Also es ist wirklich jeder wird dadurch beschäftigt.
Jeder betroffen, das ist sehr schwierig. Es ist auch, sie kommen auch nicht hinterher. Ich habe gelesen, bis mittlerweile 5.000 Anfragen hat es gegeben, nur die Woche von Unternehmen beim AMS, wegen Kurzarbeitszeit. Und sie beantworten, aber viele werden einfach nicht beantwortet. Und jetzt habe ich auch von dir erfahren, dass es neue Formulare gibt. Also irgendwie ist es einfach ein Spruten jetzt. Ja. Sie kommen halt auch nicht wirklich hinterher.
Ja, es ist eine Ausnahmesituation. Ich meine, alle sagen, es ist eine Ausnahmesituation in der Medizin, sowieso. Und vollster Respekt, das, was die alle leisten. Aber es ist gesamtgesellschaftlich. Jeder Bereich ist irgendwie, ich meine, genauso Kinderbetreuung und Schulen, Universitäten bei euch. Jeder ist mit einer komplett neuen Situation, die es jedenfalls während unserer Lebenszeit und eigentlich auch der Lebenszeit unserer Eltern eigentlich nicht gegeben hat.
Ja. Wer ist denn nicht betroffen oder wer fällt nicht unter dieses Kurzarbeitszeitregelung? So, jetzt.
Also wenn du meinst, okay, wer jetzt zum Beispiel solche Förderungen bekommt, also du kannst als Arbeitgeber für jeden Arbeitnehmer eigentlich grundsätzlich mal eine Förderung beantragen, der, wenn das ein Dienstverhältnis ist, das arbeitslosenversicherungspflichtig ist.
Ja.
Das heißt also, wenn du jetzt auf der anderen Seite, glaube ich, geringfügig bist und bei Geringfügigkeit bekommst du ja, bist du ja nicht vollversichert, sondern nur in der Unfallversicherung. Das heißt, da du nicht arbeitslosenversichert bist, kannst du, gibt zum Beispiel keine Kurzarbeit für Geringfügige, weil sie eben nicht in den Topf eingezahlt haben. Weil das AMS zahlt ja eigentlich in erster Linie einmal mit den Mitteln aus, dass es selber verwaltet. Und das sind eben aus der Arbeitslosenversicherung.
Okay, und wer zählt, die EPUs und Freidienstnehmer zählen da auch dazu, nehme ich an.
Weil die haben ja, also es kommt halt wirklich, du musst halt bei jedem Dienst, also bei jeder Konstellation musst du immer anschauen, ist es arbeitslosenversicherungspflichtig oder nicht. Wenn du EPU bist, also wenn du ein selbstständiger Unternehmer bist, dann Arbeitslosenversicherung deckt ja ab Arbeitsverhältnisse. Und wenn du jetzt, ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt ein selbstständiger Rechtsanwalt bin, bei mir gibt es nur mich. Also ich zahle mir ja praktisch selber meine Arbeitslose, wenn ich gerade nicht arbeiten kann, hoffentlich von meinen eigenen Ersparnissen. Und für mich gibt es auch keine, zumindest aus der Kurzarbeit gibt es keine Unterstützung. Und natürlich, wenn ich Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen hätte, dann kann ich schon für diese dann wieder die Unterstützung beantragen. Auf der anderen Seite für die EPUs gibt es auch angekündigt, glaube ich, auch eine Unterstützung in Milliarde. Dann, das sehen halt auch einige Leute dafür wieder ein bisschen kritischer, weil wir sind circa 350.000 Ein-Personen-Unternehmen in Österreich und die sagen halt dann auch zu Recht, eine Milliarde, das wird wahrscheinlich nicht lang halten.
Ja, also wir hatten jetzt kurz einen technischen Breakdown, aber es funktioniert wieder. Meine Frage noch, so wer unterstützt wird von diesen Regelungen? Lehrlinge, werden sie gefördert?
Ja, weil wie gesagt, Lehrlinge sind ja auch ein arbeitslosenversicherungspflichtiges Dienstverhältnis. Ja, werden gefördert.
Okay.
Das sollten wir reinschreiben in den Antrag ans AMS.
Okay, das heißt bei Unternehmen, da hängt es halt nicht wirklich ab, von was für eine Branche es ist, oder sonst, die werden alle unterstützt.
Das, was halt die Voraussetzung ist, ist, dass dieses Unternehmen sagt, Achtung, es ist ein unvorhergesehenes externes Ereignis und deswegen kommen wir gerade in eine wirtschaftliche Schieflage. Und das musst du halt, ich meine, da ist es jetzt auch so, da würde natürlich jeder gerne mal sagen, naja, hallo Covid-19, aber das sagt halt das AMS auch, okay, es muss ein bisschen mehr sein. Also ich muss schon sagen, warum bei euch jetzt irgendwie ein großes Problem ist. Ich meine, du wirst das sehr viel leichter tun, natürlich, wenn du ein Unternehmen bist, das von einer behördlichen Schließung betroffen ist. Also wenn du halt wirklich konkret ein Restaurant zum Beispiel hattest oder irgendein Kulturbereich, also wo ja wirklich alles komplett zugemacht hat, ja, dann müsstest du das sehr viel leichter tun, einfach zu sagen, wir haben aufgrund der behördlichen Schließungen haben wir einen Umsatzrückgang auf null. Wir können auch zum Beispiel nicht durch einen Lieferservice unseren Entgang ersetzen und deswegen brauchen wir jetzt diese Unterstützung.
Wie schaut es denn aus? Normal ist es ja so, dass man versichert ist, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wenn der Arbeitnehmer sich auf dem Arbeitsplatz befindet. So, jetzt haben wir Homeoffice, sehr viele, 80% der Menschen circa. Wie ist es dann? Ist man dann versichert, wenn ich jetzt einschlafe während dem Homeoffice und am Boden fall oder wie auch immer und mich verletze?
Naja, ich meine, wenn es eine wirkliche Homeoffice-Vereinbarung gibt, dann Homeoffice heißt ja eigentlich nichts anderes als wirklich eine Vereinbarung, wo ich jetzt sage, normalerweise kommst du zu mir ins Unternehmen arbeiten. Aber wir einigen uns jetzt darauf, dass eigentlich deine eigene Wohnung soll jetzt dein normaler Arbeitsort sein. Da gibt es Sachen, es wird ein bisschen schwierig. Also wenn die Leute dann wirklich alle von zu Hause arbeiten, gibt es halt wirklich so Sachen, wie wenn du aufstehst und auf die Toilette gehst und dabei ausrutscht auf deinem Läufer, kann es halt wirklich sein, dass das nicht als ein Arbeitsunfall gesehen wird. Das ist leider wirklich, wir sind in einem Bereich, der ja, ein bisschen eine Sondersituation ist. Genauso geht es ja darum, auch im Homeoffice, naja, was ist, wenn ich, muss mir mein Arbeitgeber jetzt eigentlich einen eigenen Laptop dafür zur Verfügung stellen, weil du weißt es ja, im Arbeitsrecht geht es eigentlich darum, dass der Arbeitnehmer für einen anderen tätig wird, das heißt eigentlich auch in dessen betrieblicher Struktur, und das heißt betriebliche Struktur heißt, die Arbeitsmittel werden eigentlich auch vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Jetzt ist es aber so, dass hat zumindest in der derzeitigen Situation einige Leute einfach einen falschen Fuß erwischt, so, es konnte nicht jedes Unternehmen das plötzlich für 40 Mitarbeiter neue oder gebrauchte Laptops zur Verfügung stellen. Deswegen hat man halt oft gesagt, hey, bitte, dann nimm halt dein eigenes Gerät. Also wir sind halt jetzt eigentlich in einer Sondersituation. Normalerweise, wenn mein Arbeitgeber von mir verlangt, dass ich von zu Hause arbeite, sollte mir eigentlich auch die notwendigen Betriebsmittel
geben. Also diese Ansprüche sollte es eigentlich dann geben, Internet und Laptop.
Genau, ja. Ich meine, das ist halt auch die Frage, ob ich jetzt dann zum Beispiel meinem Arbeitgeber dann, was ich einen kleinen Anteil der Miete zum Beispiel weiter berechnen kann. Das sind alles Fragen, das wird auch sehr spannend.
Ja, ja. Ich habe dann noch, weil du bist ja auch für Datenschutz spezialisiert, dann noch wegen den Grundrechten, wie sehr ist es denn diese Handydatensammlung zum Beispiel? Ist ja ein Eingriff in die Grundrechte. ist das...
Ja, es ist, aber ich meine, wie du es eh wahrscheinlich schon dir denkst, also ich meine, ja, du weißt, Daten darf ich nur verwenden, also grundsätzlich ist die Regel, ich darf keine Daten verwenden, außer. Und wir sind hier dann wahrscheinlich in einem Bereich, wo man sagt, okay, aus Gründen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit zum Beispiel kann man teilweise Eingriffe starten. Also ist nur datenschutzrechtlich muss natürlich auch verfassungskonform sein, verfassungsgesetzlich gewährleistet, aber wir sind einfach in Bereichen, wo du, ich meine, es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, hey, wir haben es an unserem falschen Fuß erwischt, wir müssen trotzdem mit unseren Leuten die ganze Zeit in Verbindung bleiben. Kann ich jetzt normal sagt meinem Unternehmen, WhatsApp ist verpönt, ich darf überhaupt nicht WhatsApp verwenden, weil es ja sein kann, dass Daten auf einen Server hochgeladen werden, der außerhalb der EU steht und dort vielleicht nicht das gleiche Datenschutzniveau und Datenschutzsicherheitsniveau besteht wie in Österreich oder in der Europäischen Union. Aber in der derzeitigen Situation sagen halt viele Leute, hey, wir können halt einfach nicht anders. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir das ganze wirklich noch am Laufen halten. Es wird sehr spannend. Also ich kann es als Datenschützer sage ich, alles ein Wahnsinn. Als Pragmatiker sage ich, ja, klar, die Leute müssen irgendwie schauen. Natürlich, wenn sie wissen, dass fast alle ihre Mitarbeiter WhatsApp haben, dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich sage, okay, bevor ich die Leute gar nicht erreiche, würde ich dann wahrscheinlich auch sagen, bitte tauscht euch untereinander über WhatsApp aus, damit wir unsere Projekte vielleicht doch alle irgendwie abhalten können. Aber ja, wir sind jetzt einfach in einer Ausnahmesituation in jedem Bereich.
Ich habe viele Freunde, die zum Beispiel, wenn sie spazieren gehen oder laufen gehen, das Handy ganz bewusst zu Hause lassen, weil sie ja wissen, dass das alles getrackt wird und so weiter.
Ja, wobei ich mir einbilde, zumindest der Innenminister dürfte neulich, kann ich mich erinnern, bei einer Pressekonferenz hat er gesagt, nein, also sie benutzen jetzt, im Gegensatz zu anderen Ländern, haben sie noch nicht eingeführt, dass sie die Standortdaten dafür verwenden, um herauszufinden, ob die Leute sich an die Ausgangsbeschränkungen halten oder nicht. Dafür hat er, glaube ich, angekündigt, dass sie Drohnen einsetzen werden oder würden, um die Leute zu verfolgen. Also du kannst dein Telefon gern zu Hause lassen, aber du wirst halt, also der Staat könnte vielleicht trotzdem dich finden und beobachten.
Ja, ich kann es ja verraten, aber nur damit die anderen auch was davon haben, die den Podcast anhören. Wir haben uns kurz vor über Fremdenrecht und so weiter unterhalten. Und es ist ja so, dass meiner Meinung nach schon vorher das sehr verpönt war, für viele Österreicher traurigerweise, dass Leute aus dem Ausland hierher kommen, zu arbeiten, weil sie ja dann angeblich die Arbeitsplätze wegnehmen. Allgemein deine Meinung dazu und wie du glaubst, dass es weitergeht dann nach Corona?
Naja, wir sehen jetzt doch aber in einigen Extremen, also in den wirklich konkret systemrelevanten Berufen, dass Österreich auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen ist. Ich meine, mit diesen Grenzgängern, die glaube ich, in Niederösterreich und im Burgenland dafür sorgen, dass die Krankenhäuser dort Gesundheitspersonal haben. Also wenn es die nicht gäbe, ich muss auch dazu sagen, die meisten Leute regen sich nicht auf über jetzt EU-Ausländer, sie sagen halt, sondern Leute von ganz woanders, aus sogenannten Drittstaaten. Aber da gibt es auch junge Menschen, die jetzt auch, was ich zum Beispiel an der Supermarktkasse arbeiten oder sonstige, eben diese systemrelevanten Jobs erfüllen. Also dass Österreich jetzt einmal sagt, nein, die können wir komplett verzichten, die hätten wir gar nicht da gebraucht. Also wenn wir die nicht hätten, dann würde es noch weniger Leute geben, die dafür sorgen könnten, dass halt die Lieferketten aufrechterhalten werden. Und ja, was natürlich auch jetzt wenn man halt wieder sieht, der Staat sagt jetzt, wir müssen uns um die Österreicher kümmern, wir müssen uns um die Staatsbürger kümmern und was andere Leute betrifft, das ist uns jetzt natürlich im Moment nicht so wichtig. Ja. Kann man jetzt sehen, wie man will. Also ich finde, ich habe es vorher, habe ich einen fragwürdigen Zugang gefunden und jetzt sagt man wahrscheinlich, kann man es wahrscheinlich vergleichen ein bisschen mit, wenn du diese Einschulung bekommst am Anfang, wenn du im Flieger sitzt, was immer heißt, zieh zuerst deine eigene Maske auf, bevor du jemand anderen hilfst. Und ich glaube, das ist einmal das, was die Regierung auch sagt. Wir müssen jetzt einmal den Österreichern helfen, damit Österreich nicht zusammenbricht, bevor wir wieder schauen können, dass wir vielleicht jemand anderen helfen können. Ich hoffe, dass das dann dafür aber auch gemacht wird.
Ja, hoffentlich, weil es ist ja sehr viel Geld, die wird jetzt in die Wirtschaft investiert, aber das andere rückt halt natürlich mit den Asylanten und so weiter, mit den Flüchtlingen ganz, ganz weit in den Hintergrund. Aber ja, na, ich hoffe auch, also ja, so wie du, dass es sich dann doch nach der Corona-Krise dann einpendelt, hoffentlich. Ja. Als vor der Corona-Krise. Naja, ich hätte noch 1 Million Fragen, aber ich danke dir wirklich sehr, sehr für das Interview. Und
danke dir.
Vielleicht hast du ja irgendwann in den nächsten, wenn es ruhiger ist, ich schätze mal, du hast auch sehr viel zu tun, hoffentlich.
Ja.
Und ja, also auf jeden Fall alles Gute und bleib gesund. Und
Dankeschön.
Wenn die Uni wieder beginnt, auf der Uni besuchen.
Ja, ich meine, vielleicht noch ein Ansporn für die Leute, doch das Studium, das machen wir jetzt das Thema jetzt einfach durch, weil am Ende des Tages Wir zählen jetzt sogar, also Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen zählen jetzt als Organe der Rechtspflege zu den systemrelevanten Berufen. Also wir werden so wichtig geachtet, dass wir sogar weiterhin unsere Kanzleien offen haben dürfen und auch Leute noch mit uns beschäftigen dürfen. Also vielleicht, wenn du später sagst, okay, ich brauche einen Job, der von übergeordneter Wichtigkeit ist, vielleicht ist das ein Ansporn für den einen oder die andere. Doch,
ich hoffe, das hat jetzt jeder gut zugehört.